Erstmal drei gezielte Worte an den Müll. Quarks und Co.
Jawohl, Halleluja.
So, jetzt habe ich noch ein paar Worte mehr, die sind dann auch für euch alle. Nee, das war keine Wette, das war ein Telefonat vorhin, wo wir dann überhaupt nicht klar kamen, weil uns irgendwie beiden gerade der Sendungstitel nicht einfiel. Und ich hatte ihm versprochen, wenn es mir einfällt, dann sage ich es dir von hier oben. Es ist ein grundlegender Fehler, eine Predigt mit einer Entschuldigung anzufangen und sich erstmal irgendwie rauszureden. Deswegen ist das auch gar keine Entschuldigung, was ich jetzt mache, sondern es ist echt für mich auch so ein bisschen, deswegen erzähle ich es überhaupt, ein bisschen zeugnishaft. Und ich habe es vorher im Ferry erzählt und der Ferry meinte, hör mal, erzähl das nicht, das merkt kein Schwein. Aber ich denke, ich wollte es euch trotzdem... Ja, der kennt euch, ne? Nein. Es ging eigentlich um die Predigtvorbereitung. Klar, wenn man eine Predigt über ein Kapitel in der Bibel macht, ist das völlig klar, dass man erstmal ja einen Bibeltext hat und sich dann irgendwie an diesen Bibeltext ranpirscht und den ein bisschen ausarbeitet. Wenn man aber, was ich eigentlich lieber mache, über ein Thema, was man irgendwann kriegt, predigt, dann ist das bei mir einfach normalerweise so, dass ich erstmal dieses Thema habe, das zerfällt dann irgendwann in handliche Paketchen, die man dann in verschiedene Strukturen gliedert. Es sind häufig drei. Da macht man sich dann, also ich mache mir dann halt so ein Schmierblatt, wo ich die drei Punkte, zu denen ich dann, oder mal auch vier oder drei oder zwei oder wie auch immer, zu denen ich was sagen will, manchmal verändert sich das auch noch währenddessen, halt so eine Art Brainstorming mache, mir da das irgendwie zurechtbastel. Häufig fallen mir währenddessen schon irgendwelche Bibeltexte ein, die suche ich mir dann irgendwann am Rechner noch raus, druck die mit da rein, tipp das Ganze und dann ist die Predigt fertig. Und wenn ich besonders intellektuell wirken möchte oder so, dann suche ich mir noch ein passendes Zitat dazu raus oder zwei oder drei und dann ist die Predigt rund. Und ich habe halt, ja, das sind Geheimnisse, ne? Jetzt könnt ihr das auch. Und ich habe irgendwie schon in meiner letzten Predigt oder kurz nach meiner letzten Predigt so das Thema schon gehabt, so für die nächste, und gedacht, prima. Und das gliederte sich auch relativ zügig auf und dann kam bei mir so das große Stocken. Mir fiel ums Verrecken nichts Passendes aus der Bibel dazu ein. Also ich hätte jetzt die ganze Bibel durchlesen können, aber irgendwie wurde mir immer klarer, wenn ich da jetzt irgendwie mit Gewalt noch einen Bibeltext mit reinbringen will, weil es soll ja eine Predigt werden, dann muss ich den Bibeltext irgendwo so ziehen und dehnen und überstrecken, dass er eigentlich auch gar nicht da reinpasst. Es wäre einfach Mist. Und dann habe ich gedacht, wenn du das aber jetzt nicht machst, also ohne Bibeltext predigen und das hat ja was von Kirche auf eins live oder so, dann ist das nur so ein sozialpädagogisches Geschwafel, da hast du jetzt auch keinen Bock drauf. Und ich hatte einen richtigen Unfrieden drüber und ich war mir echt unsicher. Und dann bin ich zu einem Arbeitskollegen gegangen, der in einer anderen Gemeinde auch schon mal predigt und habe mich mit dem unterhalten. Und das Lustige war, so Gespräche müsst ihr mal auf der Arbeit führen. Da stand so ein lustiger kleiner Pole daneben, der sich in jedes Gespräch, aber wirklich in jedes Gespräch mit einmischt, auch wenn er nur die Hälfte mitgekriegt hat, da kommt meistens ziemlich viel Humbug bei raus. Und der stand nur noch so mit runtergeklappten Kiefern da, nach dem Motto, worüber reden die denn jetzt? Und ich habe mich jedenfalls mit Roberto drüber unterhalten und er sagte, wieso, ich habe schon häufig ohne Bibeltext gepredigt, dachte, und dann gibt es andere Predigten, da haue ich eigentlich nur Bibeltexte durch die Gegend. Er sagte, mach dir mal keinen Kopf. Und dann habe ich auch nochmal drüber gebetet und dann, das ist das, was ich rüberbringen möchte. Dann habe ich da Frieden drüber gekriegt. Und dann fand ich es auch in Ordnung. Und mir ist auch eingefallen, also Jesus hat auch nicht ununterbrochen, wenn er seine Gleichnisse erzählt hat oder so, mit irgendwelchen Bibeltexten rumgehauen. Sondern das ist schon in Ordnung so. Und ich habe von Gott mein Okay dazu gekriegt, denke ich. Ich fühle das jedenfalls so. Für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich da wirklich Frieden dann drüber habe. Dann ist das so ein gutes Kopfnicken von Jesus, ohne was gesagt zu haben. Und insofern, für die sich ansonsten hinterher gewundert hätten, dass da nichts drin vorgekommen ist, sei das zur Beruhigung gesagt. Und für die anderen, die jetzt denken, dann kann das ja nichts werden, beruhigt euch auch. Wie gesagt, der Aufhänger war so die Predigt über Tod. Und keine Sorge, es wird, glaube ich, jetzt nicht mehr so eine beklemmende Stimmung, wie sie vielleicht beim letzten Mal war. Aber es ist ein Satz da drin vorgekommen, das war auch der Satz, der mir auf Michas Beerdigung unglaublich nahe gegangen ist. Und zwar ist das Ja, der Satz, den ich richtig cool fand, und ich kann ihn cool finden, der war nämlich nicht von mir, also haue ich mir da auch nicht selber mit auf die Schulter. Das war der Satz, dass es nicht so wichtig ist, wie lange man gelebt hat, sondern wie tief. Es ist nicht wichtig oder zwingend wichtig, wie lange du gelebt hast, sondern wichtiger, wie tief du gelebt hast. Direkt vorab, der Begriff tief ist im Deutschen doppelt besetzt. Und er ist zum einen relativ negativ besetzt. So, ich habe gerade ein Tief. Oder Tiefdruckgebiet, auch scheiße. Oder in ein tiefes Loch fallen. Also ihr wisst, was ich meine. Also mit tief assoziiert man häufig was Negatives. So, was mich runterzieht und was mich fertig macht. Aber Tiefe kann auch eine Bedeutung haben, die sehr, sehr positiv ist. Und genau über diese Tiefe soll diese Predigt hier gehen. Ich habe mir die Predigtvorbereitung noch einfacher gemacht, weil, wie ich das Thema wusste, habe ich gedacht, du bist ja nicht nur einer, der dann und wann mal predigt, sondern auch noch ein Hauskreisleiter. Machst du da einfach mal einen Hauskreis draus, da wirst du schon einiges an Material zusammenkriegen. Und so ist das auch gewesen. Wir haben einfach einen Hauskreis gemacht, wo ich gesagt habe, lass uns da einfach mal zusammentragen, wie jeder Einzelne von euch so empfindet, was diese Tiefe, diese gute Tiefe, diese positive Tiefe, was das ausmachen kann, was das für jeden Einzelnen bedeutet oder bedeuten kann. Und da kam einiges bei zusammen und ich sehe diese Predigt auch nur als so, ja, einen kleinen Bereich von dem, was für jeden Tiefe ausmachen kann. Weil ich denke, irgendwie jeder Einzelne von uns ist unterschiedlich und jeder empfindet es auch anders und jedem sein Leben ist anders und so kann das sehr, sehr vielschichtig sein und da gibt eine Predigt einfach nicht den Rahmen, um das alles aufzuzeigen und mir fällt bestimmt auch nicht alles dazu ein, was Tiefe wirklich ausmacht. Es kam ganz zum Anfang eine Gegenfrage aus dem Hauskreis raus. Ja, definier du doch erstmal genau, was du unter Tiefe jetzt wirklich verstehst. Was willst du jetzt überhaupt von uns hören? Und wie es so meine Art ist, ich erkläre sowas immer gerne mit einem Beispiel und auf das Beispiel war ich halt wirklich stolz, weil es, glaube ich, das, was ich ausdrücken will, relativ exakt rüberbringt, sodass man sich das vorstellen kann. Und ich habe da schon immer zwischen Tiefe und Tiefgang hin und her gesprungen. Und das werde ich, glaube ich, in der Begrifflichkeit auch hier zwischendurch immer mal wieder machen. Ich habe gesagt, wenn du dir Tiefe, Tiefgang vorstellen willst und siehst als erstes ein Schlauchboot. So ein quietschgelbes Schlauchboot auf dem Wasser. Das ist unglaublich zappelig. Und sobald irgendwie ein bisschen Wellen in die ganze Geschichte reinkommen, wird das eine ziemliche Eierei. Wenn du jetzt aber genau dagegen eine dicke Segeljacht hast, und wer von euch schon mal so eine Segeljacht nicht nur im, sondern überm Wasser gesehen hat, der weiß, da ist ein richtig tiefer Kiel dran. Und da ist Gewicht dran. Und in dem gleichen Wasser, wo dieses Schlauchboot rumeiert, liegt dieses Segelboot mit seinem tiefen Kiel im Wasser und rührt sich nicht. Das liegt stabil. Und so habe ich dieses Bild von diesem Segelschiff mit diesem dicken Kiel als Beispiel genommen für das, wie ich verstehe, wie Tiefe im Leben aussieht. Also aufs Leben übertragen, sind es Sachen, die das Leben stabilisieren, die das Leben zur Ruhe bringen, ja, die es hochwertiger und die es lebbarer machen, weil die ganze Zappelei nicht da drin ist. Es gab in dem, was wir da zusammengetragen haben im Hauskreis, echt so eine Grundrichtung, einen Grundtenor. Und das war das, dass viele von uns oder eigentlich jeder auf seine ganz eigene Art und Weise Tiefe im Leben viel da drin gesehen hat, was Beziehungen angeht, was gute Beziehungen angeht und das sowohl im Leben mit Gott als auch im Leben mit Menschen, in seiner Gemeinde, irgendwie im Umkreis, in der Familie, in der Partnerschaft. Also immer irgendwie, es kamen viele Beispiele, aber alles hatte irgendwo immer mal wieder damit zu tun. Und das habe ich echt so als roten Faden ausmachen können, der sich so durch diese Diskussion oder durch dieses Zusammentragen da durchzog. Waren auch ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Sachen dabei, die ziemlich zu Anfang kamen. Geld, Sex, Drogen, Erfolg, Karriere. Das sind jetzt nicht alles falsche Klamotten. Das kann auch irgendwo im Leben schon mal helfen oder kann schon mal gut sein. Aber wenn du auf diesen Fundamenten irgendwo dein Leben orientierst oder aufbaust, dann geht das mehr in die Breite. Und spätestens beim Thema Drogen im wahrsten Sinne des Wortes in die Breite, als in die Tiefe. Also im Gegenteil, also vieles von dem, wenn das irgendwie so die Hauptziele, die Hauptpunkte in unserem Leben sind, dann hält uns das eher von wahrem Tiefgang, ja, hält uns das ab. Da kann uns das davon abbringen. Einer der Punkte, die uns allen irgendwie im Hauskreis wichtig waren, waren echt eine feste und eine gute Beziehung zu Gott. Einer sagte zum Beispiel, weil mich Gott einfach am besten kennt. Da brauche ich mich nicht verstellen, da brauche ich mich nicht verstecken. Irgendeinem Psychologen, dem kann ich notfalls noch einen vormachen. Aber Gott kann ich gar nichts mehr vormachen. Und da kann ich mich fallen lassen, da bin ich, wie ich bin. Da kann ich zur Ruhe kommen. Und er gibt mir Hilfe irgendwie in meinem Leben. Ja, selbst mit so Klamotten, wie mit Geboten, mit seinen Richtlinien, seinen Anweisungen, gibt er mir eigentlich die Möglichkeit, eine klare Richtung zu haben, in die Tiefe gehen zu können, mich daran festzuhalten. Aber was wir auch irgendwie, zumindest viele so empfanden, war, in dem Moment, wo ich in einer Beziehung, in einer freundschaftlichen Beziehung mit Jesus lebe, habe ich Bock drauf, aus der Oberflächlichkeit rauszukommen und in die Tiefe reingehen zu können. Weil einfach die Verbindung, ich glaube, keiner hat eine tiefere Tiefe in seinem Leben gehabt als Jesus. Und wenn ich mit dem in Beziehung lebe, dann habe ich die Möglichkeit oder auch den Wunsch, auch in eine ähnliche Tiefe, in eine ähnliche Stabilität, in eine ähnliche Ruhe, in einen ähnlichen Frieden reinzukommen. Und es ist eigentlich schon fast logisch, wenn ich die Beziehung mit Gott habe, dann habe ich doch den mächtigsten, den kräftigsten, den verantwortungsvollsten, den vertrauensvollsten Freund, Verbündeten auf meiner Seite. Und das stärkt mir so den Rücken, dass irgendwie ja die Wellen schon nicht mehr so rumkippeln, sondern dass ich irgendwie schon meinen Kiel ein ganzes Stück tiefer hängen habe und dass er schon viel gewichtiger ist. Und da ist dann doch, ohne dass ich ihn rausgesucht habe, mir einen Bibelvers, obwohl ich mir jetzt vorgenommen hatte, jetzt das auch durchzuziehen, ist mir nicht ganz gelungen, so eingefallen, wenn Gott doch für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das drückt so diese Stärke aus, die diese Verbindung mit sich bringt, wo ich mich dran festhalten kann, wo ich mich dran ausruhen kann, wo ich drauf bauen kann. Und der andere Punkt, wo ich sagte, wo Beziehung halt super wichtig ist, ja, das ist so die Beziehung zu Menschen. Das eigene Leben gewinnt viel mehr an Tiefe, wenn man es mit anderen teilt. Also ich meine jetzt nicht mit der Bäckersfrau auf der Straße, gut, das kann vielleicht auch mal irgendwie zu was Positivem führen, aber ich meine halt wirklich qualitativ hochwertige Beziehungen und ja, Beziehungen, in denen man zusammen lachen, in denen man zusammen weinen kann. Ich meine so Beziehungen, wo man halt auch keine Maske tragen muss, wo man sich nicht verstellen braucht, wo man sich fallen lassen kann, wo man auch nachts anrufen kann und wo man aber auch gleichzeitig zusammen richtig gut einen drauf machen kann. Also ich denke, ihr wisst, was ich da meine für Beziehungen. Und die sind in dem Fall auch echt gut, um Tiefe zu haben, um Tiefe zu gewinnen. Und je ernster bei so einer Geschichte Liebe im Spiel ist, und sei die zu Jesus oder sei die halt in dem Falle dann auch in der Partnerschaft oder auch einfach in einer guten Freundschaft, kommt Tiefe wirklich rein. Da kommt Tiefe ins Spiel. Man nähert sich an, man wird auch teilweise irgendwie ähnlicher und man geht Sachen zusammen durch. Ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie mit einem Freund zusammen eine Nacht durchgeheult hat oder so, der ist mit dem anders verbunden. Und da kommt eine Stabilität allein durch diese Beziehung in das Leben rein und das Schlauchboot wackelt wieder weniger. Es ist jetzt natürlich klar die Frage, wie komme ich an richtigen Tiefgang denn jetzt ran? Weil es ist nicht irgendwie alles von Anfang an da. Und ich denke, sowohl im realen Leben, wenn man irgendwie so Teenie ist, als auch wenn man so Teenie mit Gott ist, wenn man irgendwie gerade frisch angefangen hat, dann sitzt man häufig so in diesem Schlauchboot. Und gerade wenn ich so an Teenie-Zeiten denke, meine Güte, das Leben ist hektisch, das Leben, man will hier, man will da, man huscht so hin und her und flitzt und da ist so ein Schlauchboot, wenn das dann auch noch einen vernünftigen Außenborder hat, ja auch gar nicht verkehrt. Das ist eine einzige Zappelei und es geht hin und her. Jetzt ist einfach die Regel so, dass mit steigendem Alter einfach auch schon mal ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, über Erfahrung, über das, was man gelernt hat. Man wird in sich vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Also es geht irgendwie so über dieses hüpfende Bötchen auf den Wellen, dann hin zu einem ja schon etwas fetteren Kahn in stabilem Fahrwasser, dann kommt der Hafen der Ehe und dann kommt der Tod. Ich möchte die beiden letzten jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen. Wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen überzogen. Aber das mag irgendwo eine Tendenz im Leben sein, dass es so verläuft. Aber dummerweise gibt es heute noch genug ältere Leute, die immer noch in so einem verdammten Schlauchboot sitzen. Und die immer noch am Eiern sind bei jedem Stoß, der in ihrem Leben kommt, bei jeder Welle, die ins Leben reinkommt, ist das Ding am Kippeln und am Wasser fassen, dass einem echt ja die Lust vergeht an dem Ganzen. Was mir Mut macht, ist, es gibt umgekehrt auch junge Leutchen, Teenies oder ja auch Kinder, die irgendwie schon eine Tiefe in ihrem Leben haben, die manchem alten Hasen einen vormachen können. Wo eine Stabilität schon drin ist, die zur Tiefe gefunden haben, sich vielleicht dessen noch gar nicht so richtig bewusst sind, aber wo das Leben eine Tiefe hat, dass sie nicht mehr so rumhüpfen und so rumeiern. Versteht mich da bitte jetzt überhaupt nicht falsch. Es ist definitiv besser, wenn du dein ganzes Leben lang in so einem Gummiboot sitzt, als dass du ersäufst. Definitiv. Auch wenn du nur eine ganz kleine Beziehung zu Jesus hast und vielleicht nur mittelmäßige 3 Kontakte zu irgendwelchen Leuten in der Gemeinde. Es ist immer noch besser, als wenn du vor die Hunde, als wenn du zum Satan gehst. Definitiv. Aber es ist irgendwann in so einem Gummiboot, also ich habe einen relativ empfindlichen Magen, wenn ich lang genug in so einer Schaukelkiste sitze, dann fütter ich die Fische. Das ist zum Kotzen. Und es ist die Frage, definitiv, ja. Es ist definitiv scheiße, auf ewig sich auf so ein Quietschdingen da verlassen zu wollen, wenn man doch die Möglichkeit hat, irgendwann ja auf einer etwas dickeren Yacht oder was zu sitzen, die ruhig liegt. Und ich denke, es ist ein guter Anfang, wenn man wirklich an Tiefe gewinnen möchte, eine Art Inventur zu machen. So schauen, was in meinem Leben wirklich zählt und was nicht. Was bringt in meinem Leben und was nicht bringt. Manchmal, denke ich, kann das sogar so sein, dass irgendwie so viel interessante, aber eigentlich doch so unwichtige Sachen im Leben sind, dass man selber für sich gar nicht mehr so richtig sagen kann, was denn jetzt der Punkt ist, wo das Leben wirklich sich dran festmachen kann, wo das Leben dran ruhig werden kann, wo das Leben überhaupt noch Tiefe hat. Und da ist mir noch ein kleines anderes Beispiel eingefallen. Ihr kennt mit Sicherheit alle irgendwie so Grenzsteine, die richtig schön fest eingemauert in der Erde stehen und dann so ein paar fiese Zentimeter oben rausgucken. Und wenn er durch so einen lockeren Schnee geht und so richtig daher schlendert, wenn ihr euch dann mal vorstellt, dass er so durch diesen lockeren Pulverschnee völlig verspielt, verträumt, durchzieht, in dem Moment, wo es knack macht, wisst ihr, was im Leben Bestand hat. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu warten, bis der Schnee schmilzt, oder man kann es halt, wenn man so eine Inventur macht, einfach selber angreifen. Man kann es anfassen. Und man kann den Schnee wegschippen. Und damit meine ich es einfach, ja, vielleicht Zeit, mal Sachen auszuräumen, die einem wirklichen Tiefgang im Weg sind. Wie gesagt, das müssen gar nicht alles so fürchterlich schlimme Sachen sein, aber es können einfach Sachen sein, die mein Leben einfach weiterhin herrlich oberflächlich lassen und mir selber den Weg versperren, überhaupt zu sehen, wo es drauf ankommt, so wie diese Schneedecke über diesem Stein, das einfach zudeckt. Da mögen feste Sachen und gute Sachen da sein, aber manchmal sind die einfach ja, zugedeckt und ich kann die nicht sehen. Und da macht es Sinn, das aufzuräumen. Und ich denke mir, oder ich bin mir sicher, wenn wir Gott auch noch zum Aufräumkommando mit dazu nehmen, der wird uns sicher helfen und er wird uns auch helfen zu unterscheiden, was ist davon wirklich brauchbar und was ist nicht brauchbar. Es kommt da, glaube ich, auch gar nicht immer drauf an, direkt mit allem zu brechen, was sinnlos ist, und ich mache jetzt nur noch Bibellese und kümmere mich um meine Freunde und gehe in die Gemeinde und überhaupt. Sondern es kommt häufig auf eine Wichtung drauf an. Ja? Wie viel von dem ist jetzt wirklich wichtig und wie viel ist unwichtig? Es ist sicherlich auch super wichtig, mal Zeit sinnlos zu verplempern, irgendwie Fernsehen oder tausend andere Sachen. Ich habe mir jetzt einen besonderen Luxus, das am Rande gegönnt. Ich bin mit Benny zusammen letztes Wochenende 4 Tage an die Nordsee gefahren, ohne einmal die Nordsee zu sehen. Wir wollten einfach Ruhe haben. Ja? Das ist cool, das ist Luxus. Weil ich hatte es überhaupt nicht nötig, mir die Nordsee anzugucken. Ich weiß, wie kaltes Wasser aussieht. Es war einfach schön, ein kleines Ferienhaus zu haben und in dem einfach nur Berge zu fressen, gemütlich rumzusitzen, DVDs zu gucken. Schön. Ja? Und man konnte sagen, ich war an der Nordsee. Man konnte es fast riechen. Also so viel zu dem, nicht irgendwie alles, versteht ihr? Es kommt da auch definitiv auf eine Gewichtung an. Was ich auch festgestellt habe, was mir hilft, tief in meinem Leben zu gewinnen, ist eine gewisse Zufriedenheit zu erlangen. Eine Zufriedenheit mit dem, ja, was ich habe, was ich kann, was ich bin, jetzt ohne irgendwo Träume oder Wünsche aufzugeben. Aber versteht ihr, was ich meine? So eine Unzufriedenheit mit dem permanenten, wie es gerade ist und was ich gerade habe, und der andere hat aber einen dickeren Wagen und die Wohnung ist toller und der hat eine viel tollere Frau und überhaupt, und das macht fertig. Und das kostet unglaublich viel Zeit und das kostet unglaublich viel Kraft. Und wenn ich irgendwie, und da braucht ihr euch bitte jetzt nicht irgendwelche Äthiopier-Kinderfilme anzugucken, um zu sagen, toll, dass wir einen vollen Kühlschrank haben. Es ist einfach die Sache, meine Güte, einfach mit dem, was Gott mir jetzt in diesem Zustand gegeben hat, hat er mich lieb und damit kann ich auch erstmal klarkommen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, statt irgendwelchen Sehnsüchten, irgendwelcher Gier hinterher zu hechten, was mich echt abhetzt, mir klare Ziele zu stecken, was ich in meinem Leben wirklich erreichen möchte, oder erstmal drüber nachzudenken, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Und die am besten auch direkt mit Gott zusammen sich zu stecken und daran hinzuarbeiten. Und weiter so auf dem Weg in die Tiefe rein, das im Blick behalten, wo ich vorhin gesagt habe, dass das wirklich weiterbringt, dass es zählt. Beziehungen. Sowohl zu Gott als auch zu Menschen. Das jetzt konkret weiter auszuwalzen, wären mit Sicherheit 2 Predigten. Einmal, wie baue ich eine gute Beziehung zu Gott auf? Und zum anderen, wie mache ich vernünftige Freundschaft mit Menschen und qualitativ hochwertige Beziehungen? Da reicht jetzt einfach der Rahmen nicht. Aber ich denke, wenn wir da Jesus mit an Bord nehmen, dann werden diese beiden Beziehungsebenen wachsen und es wird in die Tiefe gehen. Das vielleicht zusammengesetzt so als Art Leitsatz, weil das eigentlich fast alles umfasst. Wenn ich Frieden mit Gott habe, mit mir selber und mit meiner Umwelt, habe ich die besten Voraussetzungen, an Tiefe zuzulegen. In der Werbung dann immer der Spruch, hey, was kostet das denn alles? Und was bringt mir das? So die ganzen Betriebswissenschaftler hier oder BWLer, VWLer, die rechnen ja ununterbrochen so Kosten-Nutzen-Rechnung. Und ich denke, das ist auch okay, sowas auf geistlicher Ebene zu stellen. Natürlich kann das richtig was kosten. Ich glaube, es ist richtig unbequem, sich von liebgewordenen oder auch verhassten Gewohnheiten zu trennen. Und wenn das irgendwie vielleicht sowas Krasses ist wie irgendeine Sucht, dann kann das richtig schmerzen. Aber es lohnt sich. Es kostet auch Mut. Es kostet Mut zum Risiko. Gerade was die Ebene Beziehungen angeht. Gut, da Jesus mal außen vor. Ich glaube, der wird sich sehr hüten, uns zu enttäuschen. Ich kann es mir bei ihm, so wie ich ihn kenne, nicht vorstellen. Aber alles, was auf menschlicher Ebene, auf zwischenmenschlichem abgeht, ist das Risiko da, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, ja, auch mal zwischendurch mal einen persönlichen Schiffbruch zu erleiden. Aber ich denke, es lohnt sich da immer wieder, einfach weiterzumachen. Wer da alleine bleibt, nö, Satz falsch. Wer das Risiko nicht eingeht, auf Beziehungen sich zu öffnen, da reinzugehen, der bleibt dummerweise einfach nur mal allein auf weiter Flur. Und wer da alleine bleibt, dem wird einfach versagt bleiben, jemanden zu haben, den man nachts anrufen kann oder mit dem man richtig Fun haben kann. Wisst ihr, diese Stütze, dieser Rückhalt, der aus einer guten Beziehung Stabilität bringen kann, der wird da nicht kommen. Und das ist echt super schade, wenn das nicht kommt. Es kann auch sein, dass es mit dem Versuch, die gesteckten Ziele zu erreichen, nicht so weit her ist. Es kann sein, dass es auch ein bisschen nach hinten losgeht. Vielleicht waren die Ziele zu hoch gesteckt. Vielleicht waren es noch nicht mal die richtigen Ziele. Aber du hast Ziele gehabt. Und dann lass dich davon nicht entmutigen. Steck dir neue Ziele. Sprech dir mit Jesus nochmal durch. Ob es vielleicht wirklich nicht die richtigen Ziele waren oder ob es die falschen Ziele waren oder ob sie einfach nur zum falschen Zeitpunkt waren. Und ich denke auch da, in der Beziehung mit Jesus lässt sich da fast alles wieder irgendwie hindröseln und neu aufstellen und dann lässt sich da auch einiges erreichen. Das Schönste ist eigentlich, was das Ganze bringt. Weil wenn ich wirklich an Tiefgang zulege in meinem Leben, und wenn ich eine gewisse Tiefe und Stabilität erreicht habe, dann kann der Sturm, der das Gummiboot schon längst auf Achtern gedreht hat, mir in meinem Boot mit dem tiefen, festen Kiel unten dran überhaupt nichts ausmachen. Das kann sein, dass mir der Wind echt fies um die Nase bläst und dass das Ding so ein bisschen das Gieren und Kränken anfängt. Aber das wird mit Sicherheit nicht umkippen. Da wird nichts mehr passieren. Und ich habe den Blick frei irgendwie nach vorne. Ich habe den Blick frei auf meine Ziele, auf das, was in meinem Leben wirklich wichtig ist und auf das, was Sinn macht. So die ganzen Sorgen und Ängste, die mich alleine sonst umgehauen hätten, die lassen mich mit Blick auf den Rückhalt, den ich aus den Beziehungen, aus der Stabilität in der Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen habe, lassen mich nicht mehr durchdrehen. Die können mir vielleicht noch Angst machen, aber sie pusten mich nicht mehr um. Und aus der gewonnenen Freiheit habe ich echt Potenzial, habe ich Kraft für das, was ich tun kann, was ich tun sollte, was vorher einfach nicht da war, was gebunden war. Also man könnte eigentlich sagen, mit dem, wenn ich Tiefe in meinem Leben habe, dann komme ich zur Ruhe, dann finde ich Frieden, eher kurz Glück. Und dann bin ich am Ende vom Leben, wenn ich das Bild mit dem Boot weiter aufgreife, bin ich am Ende von diesem Turn nicht durchgekommen. Durchgekommen bin ich mit dem Gummiboot, wenn ich Glück habe, oder mit so einer scheiß Rettungsinsel. Aber wenn ich den Turn durchziehe mit einem stabilen Boot, dann bin ich angekommen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und so würde ich mir einfach wünschen, dass wir nach unten hin Tiefgang suchen, damit wir nach oben hin Segel setzen können und Fahrt aufnehmen können. Und dass es in unserem Leben stabil geradeaus geht und dass es echt davon zischt und dass wir da was mit anfangen können. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich bin dankbar für jeden hier im Raum, der schon im Gummiboot sitzt. Jesus, jeder irgendwie, der von dir gerade so eben errettet ist, ist einer bei dir auf dem Konto. Aber ich möchte dich bitten, Jesus, dass keiner von uns in so einem Scheißding sitzen bleiben möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach hilfst, an Tiefe zu gewinnen und das, was wesentlich ist im Leben, als Wesentliches auch sehen zu können. Ich möchte dich bitten, dass du uns da die Augen aufmachst, wo irgendwo über dem Wesentlichen noch viel anderes drüber liegt und drumherum. Und dass du uns klare Prioritäten zeigst und uns auch hilfst, in der Beziehung zu wachsen. Jesus, ich gehe davon aus, wenn wir dich drum bitten, kommst du uns auf jeden Fall entgegen und baust Beziehungen mit uns. Und du wirst uns auch helfen, Beziehungen untereinander zu finden. Und alles andere, Jesus, was unser Leben ruhiger, stabiler, sicherer und besser machen kann, das kannst du uns geben, Jesus. Und ich bitte dich drum, dass wir das auch wirklich suchen. Und du wirst uns da echt nicht enttäuschen. Amen.